Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit
Emily Thuni.
Und mit Kais Harabi. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, hallo Kais. Na, hast du auch schon Bock gekriegt, Tornados zu jagen, nachdem du Twisters gesehen hast?
Ja, total. Ich habe tatsächlich überlegt, dass ich das wahnsinnig gerne mal machen würde, weil ich das total spannend finde und tatsächlich auch mal so nachts alleine irgendwie so YouTube-Videos geguckt habe von so Tornado-Chasern, um die es auch in diesem Film Twisters geht. Der Sommer-Blockbuster der Stunde wahrscheinlich, über den wir in dieser Folge sprechen wollen.
Mir geht es total genauso wie dir. Ich habe den Film sogar heute erst gesehen, bin morgens um 10 ins Kino. Heute ist der 17. Juli, wo wir hier jetzt über Twisters sprechen, aber nicht nur über Twisters, sondern generell eigentlich über Klimakrisenerzählungen. Twisters ist natürlich deswegen interessant, auch weil es eine Neuauflage ist von diesem Blockbuster, der 1996 Twister damals schon hieß und unglaublichen Erfolg hatte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich den gesehen habe. Ich kenne zwar noch diese fliegende Kuh, aber viel mehr weiß ich von dem Film nicht, außer dass es da natürlich auch um Tornadojäger geht, die eben versuchen, diese zu bezwingen.
Ich erinnere mich tatsächlich noch relativ gut an den Film, weil das so einer der ersten Filme war, die ich aus der Stadtbibliothek in meiner Kleinstadt ausgeliehen habe auf VHS-Kassette. Und diese fliegende Kuh, die ist natürlich irgendwie ikonisch. Die hat sich voll ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Also ich fand es total interessant, dass jeder, dem ich erzählt habe, ich gucke mir jetzt Twisters an und das ist die Fortsetzung von Twister, von diesem Film aus den 90ern. Dann waren die so, ah ja, der mit der fliegenden Kuh. Worum sonst ging, wusste fast keiner mehr. Aber die Kuh ist im Gedächtnis geblieben.
Es kann natürlich sein, dass wir heute eventuell ein bisschen spoilern und hier und da vielleicht was von dem Film verraten, was ihr, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und auf keinen Fall irgendwas dazu wissen wollt, ja, eben nicht hören wollt. Deswegen an der Stelle vielleicht vorher gesagt, lieber dann den Film erst gucken und uns dann hören.
Genau. Schön die Episode abspeichern und für später aufheben. Und wir sprechen natürlich nicht alleine über den Film, Emily, sondern wir haben uns einen Gast dazu geholt. Alexa Weik von Mosner ist das. Sie ist Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Uni Freiburg, Amerikanistin, also Literaturwissenschaftlerin, hat auch selber schon Drehbücher geschrieben, Kurzgeschichten und beschäftigt sich viel mit der Darstellung von Klima und Klimakrise in Filmen. Hallo Alexa.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist und du hast den Film auch ganz frisch gerade erst gesehen. Und wie fandst du den Film Twisters?
Ja, ich sage mal sinnlich sehr überwältigend. Ich musste sehr schmunzeln, als ich über die fliegende Kuh gehört habe, weil nämlich der Regisseur des neuen Films, also von Twisters, Lee Isaac Chung, der hat auch in mehreren Interviews betont, dass die Leute ihm immer gesagt haben, ah, der Original Twister, das ist der Film mit der fliegenden Kuh, ja, und deswegen hat er ganz gezielt keine fliegende Kuh in seinem Film. Das kann ich schon mal spoilern, weil er dann gesagt hat, er möchte nicht der sein, der eben auch eine fliegende Kuh in seinem Film hat. Ja, aber das scheint das zu sein, was die Leute aus dem Original-Twister von 96, ja, woran sie sich erinnern.
Total, es hat sich richtig ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Aber ich finde, es gibt keine fliegende Kuh, aber es rumst und kracht ja irgendwie schon ganz gut und es macht auch richtig Spaß. Und vielleicht, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, würde ich vorschlagen, dass wir nochmal einen kurzen Ausschnitt zumindest hören sehen können, wenn ja leider nicht im Podcast. Deswegen jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Twisters.
Sagt mir, dass ihr das auch gerade seht.
Oh! Das sind Zwillinge!
Das sind Zwillinge, Mann!
Zwillinge! Ist das normal?
Sie rotieren. Dafür gibt es einen Namen. Das hat einen Namen. Na, es gibt einen Namen dafür. Es gibt einen Namen dafür. Es gibt einen.
Genießt das, Mann!
Fujiwara-Effekt! Fujiwara-Effekt!
Also was ich an diesem Ausschnitt sehr schön finde, was in dem Film wirklich sehr viel Raum auch einnimmt, ist diese Imposanz, die die Tornados haben. Und das ist was ich an dem Film definitiv auch genossen habe, wenn ich ihn sonst eigentlich auch so ein bisschen holzschnittsartig fand. Er ist halt schon auch ein echter Blockbuster, in dem es ja viel auch Erwartbares gibt auf eine bestimmte Art. Selbst wenn man jetzt den Vorläufer, den Twister nicht gesehen hat, kann man eigentlich schon so ein bisschen auch erwarten, was hier passiert. Aber diese Ausschnitte, die man sieht von den Tornados, von diesen riesen Getürmen von Wolken und so, das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Vermutlich auch besser, als das in den 90er Jahren möglich war. Alexa, wie würdest du denn sagen, wie hat sich das verändert, die Art, wie ja, diese Art von Tornados dargestellt werden oder besser gesagt vielleicht auch generell ja, so Naturkatastrophen, wenn man das jetzt mal vergleicht, diese beiden Filme. Du hast ja auch beide gesehen und du hast auch über den ersten Twister geschrieben damals.
Ja, also ich meine, der neue Film, sag ich mal, bietet, was der Originalfilm geboten hat, wenn es um eben diese Special Effects geht, um diese wirklich aufregenden Chasing-Szenen, wenn sie irgendwie diese Storm-Chasers hinter den Tornados hinterherjagen und versuchen, sie zu erwischen und dabei jedes Mal ja ihr Leben riskieren. Das ist natürlich was der Originalfilm gemacht hat. Damals war das was Besonderes, dass das überhaupt filmtechnisch möglich war, von den Special Effects her. Und das ist natürlich der neue Film ist abgedatet, wenn es darum geht. Er hat natürlich noch bessere Technik, noch mehr CGI, noch imposantere, noch größere Tornados, noch größere Gebäude, die zerstört werden. Also es ist einfach sozusagen Twister Plus, was so den Aspekt des Excitements, der Aufregung irgendwie angeht. Das ist einfach so ein Film, wo man sich halt quasi links und rechts in die Sitzlehne so ein bisschen reinkrallt und so sich anschnallt für den Ride, der Film verspricht, und das hält er auch ein.
Twister Plus wäre, glaube ich, auch ein schöner Titel gewesen, statt einfach nur das Plural S hinten dran zu hängen. Aber ich finde es ganz interessant, wie diese Tornados gezeigt werden, dargestellt werden. So gerade am Anfang musste ich so ein bisschen an so Filme denken wie auch Godzilla oder so Monsterfilme, dass man ja den ersten großen Tornado in dem Film, den sieht man gar nicht richtig. Das ist eher wie so ein Monster, was sich so im Nebel dann so versteckt und was dann erst so nach und nach quasi in all seinen Facetten, in all seiner schrecklichen Schönheit sozusagen gezeigt und freigelegt wird. Wie hast du die Darstellung von den Tornados wahrgenommen? Also ist das irgendwie was interessant ist?
Ja, also ein Aspekt, der mich halt jetzt als Wissenschaftlerin auch interessiert an einem Film wie Twisters, ist, dass er eben eine sehr stark aktive Natur zeigt. Die Natur ist der Antagonist, und das Interessante, glaube ich, an den Twisters-Filmen oder an dem ersten und auch am zweiten ist, dass es eben nicht nur Antagonist ist, nicht nur die Gefahr, nicht nur der Tod, das sind sie schon auch, aber auch die Faszination und die Schönheit, da hat der Regisseur eben auch mehrfach betont, wie wichtig ihm das war, auch das in den Vordergrund zu rücken, die Faszination mit diesen Monster-Tornados, sowohl von den Protagonisten, aber natürlich auch vom Zuschauer. Und deswegen macht es halt auch Sinn, dass die am Anfang noch nicht so spektakulär sind und mehr wie so ein Versprechen, ja, dass man es eben noch nicht so gut sehen kann, aber hören kann und den Effekt spüren kann. Weil solche Filme, die arbeiten ja auch ganz stark, ich sage jetzt mal, mit den Körpern der Zuschauer. Ne? Also man ist wirklich dann auch angespannt und es drückt einen in den Sitz und man ist wirklich voller Spannung. Das gehört mit dazu, so solchen Actionfilmen. Und die beiden Twister-Filme, der zweite, denke ich, noch mehr als der erste, der neue, der Twisters-Film, die bieten eben auch eine wirklich sehr physische Erfahrung. Und man kann eben so ein bisschen, das hat er auch gesagt, Chang, dass man im Prinzip so ein bisschen mit selber das Gefühl erleben kann, wie das ist, sich so einem Tornado auszusetzen, ohne dass es dann ganz so gefährlich ist. Ich persönlich wage zu bezweifeln, dass es sich tatsächlich ähnlich anfühlt, wenn man wirklich einem Tornado nahe ist. Ich habe in den USA gelebt, da gab es Tornado-Warnungen und ich habe mich nicht so gefühlt wie die Darsteller im Film. Aber schon klar, man ist eben, das ist ja auch so das Versprechen an solchen Katastrophenfilmen, also Natural Disaster Filmen, dass man eben die Aufregung und die tollen Bilder und die Faszination erleben kann, ohne dass da jetzt wirklich irgendwie eine Gefahr für einen selber wäre. Daraus kommt ja auch so das Vergnügen beim Zuschauen.
Ja, aber siehst du den Film dann anders, wenn du selber sozusagen Tornado-Warnung erlebt hast und dann in so einer Gegend offenbar auch gelebt hast, die davon betroffen ist?
Gute Frage. Ich glaube nicht in diesem speziellen Fall hier, und das hat vielleicht damit mit dem Genre zu tun. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ich einen Film sehe, der einen Tornado mit drin hat als Handlungselement, der aber anders damit umgeht, wo der Tornado vielleicht mehr Bedrohung ist und weniger Faszination. Aber das ist ja ein Film, es ist ja auch wahnsinnig viel Komik drin, in dem es gibt ja quasi die Romanze, also Romance, es gibt Comedy, also all diese Elemente sind ja hier auch drin. Und dadurch hat mich das jetzt nicht wahnsinnig daran erinnert, dass ich selber mehrere Tornado-Warnungen erlebt habe und was für Gefühle das damals in mir ausgelöst hat. Da ist es irgendwie zu weit weg, glaube ich. Ich denke, in einem anderen Genre, wenn das eben ein Film wäre, der vielleicht realistischer damit umgeht und eine andere Geschichte erzählt, könnte ich mir schon vorstellen, dass da so alte Gefühle wieder hochkommen.
Ich finde das interessant, dass du den Genre-Mix quasi schon ansprichst, weil mir aufgefallen ist, bei vielen anderen, vor allem Serien, die ich gesehen habe in letzter Zeit, in der die Klimakrise irgendeine Art von Rolle spielt, weil hier bei Twisters ist es auch so, da wird erwähnt, dass es halt immer mehr gibt von diesen Tornados. Das heißt also, die Klimakrise ist im Hintergrund auf jeden Fall irgendwie auch Teil der Geschichte, und das ist ja auch das, worüber wir heute reden wollen, inwiefern sich diese Klimakrisenerzählung vielleicht auch verändert hat. Und es gibt ja immer mehr Filme und Serien, auch Bücher, die da sich mit beschäftigen, was verständlich ist, weil es ein so dringliches Phänomen ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und andererseits ist es aber eben auch so schwer zu greifen, weil es so komplex ist. Und ich frage mich so ein bisschen, was für eine Rolle dieser Film da einnimmt für dich, weil der Genre-Mix ist meinem Gefühl nach auch wirklich eine Strategie, sich solch diesem Phänomen Klimakrise zu nähern, oder?
Ja, denke ich schon auch. Also auch da kann ich vielleicht auch nochmal auf den Regisseur, auf Lee Isaac Chung verweisen, weil in den USA war jetzt die Reaktion auf den Film eigentlich schon der Kritiker schon sehr positiv insgesamt, was einfach die Machart angeht und auch das Spiel. Aber da war schon dann sehr groß die Frage, warum kommt so wenig Klimawandel vor? Warum wird das Wort Klimawandel nie erwähnt in dem Film, obwohl es ja so viel mehr Tornados gibt und so viel intensivere Tornados gibt? Und genau, wie du sagst, das wird im Film auch explizit erwähnt, dass das mehr geworden ist oder dass es intensiver geworden sind und in kürzerer Zeit. Also es war so zum einen ein bisschen eine Beschwerde, die man gehört hat, oder eine Verwunderung von Kritikern. Warum macht er das nicht explizit und müsste er das nicht eigentlich, wenn man sein Thema sieht? Und das ist natürlich was in dem Originalfilm 96 noch nicht so da war, weil da das Thema Klimawandel einfach noch nicht so im Vordergrund stand. Nicht, dass man nichts davon gewusst hätte, aber es war einfach noch nicht so im Vordergrund im kulturellen Diskurs. Und der Regisseur hat explizit darauf geantwortet, dass er das nicht wollte. Er wollte das Wort Klimawandel nicht erwähnt haben, sondern er wollte nur die Auswirkungen sozusagen, er wollte zeigen, diese sehr intensiven, sehr großen, sehr starken Tornados, ohne sozusagen das explizit mit dem Wort Klimawandel zu verbinden. Er hat auch gesagt, dass er befürchtet, dass das eben manche Zuschauer davon abhalten könnten, da reinzugehen, dass es eben für manche sozusagen abtörend sein könnte, wenn das Wort Klimawandel explizit da drin vorkommt. Und er hat gesagt, er möchte nicht den moralischen Zeigefinger erheben mit diesem Film, sondern er möchte sozusagen eher implizit durchkommen lassen, wenn man den Film anschaut. Und das finde ich schon sehr interessant. Und wie du sagst, es ist eben auch ein Film, wo durch den Genre-Mix eben auch sehr viel positive Emotionen evoziert werden, sage ich jetzt mal, eben durch die Liebesgeschichte, wobei das im Original Twister schon auch der Fall ist, und durch eben so die Komik, auch das im Originalfilm ist mit drin. Ich glaube, es ist dann sozusagen schon ein etwas leichteres Umgehen mit Klimawandel, das explizit und absichtlich ist. Man könnte natürlich jetzt aber auch die andere Position beziehen und könnte sagen, dass es halt auch ums Boxoffice geht und dass sich Lee Isaac Chung halt auch das größtmögliche Publikum sichern will und deswegen lieber nicht ein Wort verwendet, das zumindest in den USA konservativere Kreise dazu verleiten könnte, nicht in den Film zu gehen. Und ich meine, das spielt ja in Oklahoma, so sehr konservative Teil der USA, und er kommt selber auch aus Oklahoma. Also er ist in Oklahoma aufgewachsen, und insofern denke ich, also muss man, glaube ich, da schon auch realistisch sein und kann da so die größere Frage stellen, was bedeutet es dann, in Hollywood Filme zu drehen, in denen sowas, so ein Thema wie Klimawandel explizit in den Vordergrund gerückt wird und auch darüber gesprochen wird.
Ja, das ist vielleicht eine Frage, über die wir gleich noch sprechen können. Mich würde nochmal das Stichwort konservativ so ein bisschen interessieren, weil ich den Eindruck hatte, als ich den Film gesehen habe, dass es schon auch ein sehr konservativer Film ist, weil er so ein bisschen auch zeigt, also einerseits diese Natur sozusagen als Bedrohung des American Way of Life. Also es gibt eine Szene zum Beispiel, in der so ein Tornado dann irgendwie eine Rodeo-Veranstaltung platt macht, und dann fallen diese Wettergewalten natürlich auch immer über die schönen amerikanischen Kleinstädte her, die so idyllisch sind. Und dann natürlich gibt es diesen Handlungsstrang, dass die Wissenschaftlerin, die im Zentrum des Ganzen steht, Kate, die Protagonistin, ja auch versucht, so ein chemisches Mittel zu erproben, zu erfinden, mit dem man Tornados quasi, ja, wie sagt man,
auflöst.
Ja, genau, mit dem man Tornados auflösen kann. Und es wirkt so ein bisschen wie so dieses konservative Ding von so, ah ja, den Klimawandel, den können wir ja mit unserer Technologie irgendwie bekämpfen und wir können weiter unsere Autos fahren und wir können weiter irgendwie unseren Lifestyle pflegen. Wir müssen uns da um nichts Sorgen machen, weil irgendjemand wird schon irgendwas erfinden.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde auch, dass der Film sehr konservativ ist, so in vielen Belangen. Diese Technofix-Variante, ja, so wir können das irgendwie lösen, wir müssen nur die richtige technologischen Umgang mit diesen Tornados finden, und im Film wird das quasi versprochen, was wiederum auch was mit dem Genre zu tun hat, weil das ist nicht jetzt so unüblich für so einen Katastrophenfilm, dass da eben zum Schluss wieder Gewalt über die Katastrophe in irgendeiner Form erlangt wird. Da gibt es auch ein paar Ausnahmen, aber in dem Film ist es nicht jetzt super ungewöhnlich. Ich glaube, für konservative Publika in den USA zumindest ist allein schon das eine Herausforderung, dass Wissenschaftler so eine große Rolle spielen. Dass also sowohl die weibliche Hauptfigur eine Wissenschaftlerin ist, als es stellt sich ja dann auch heraus, dass der irgendwie super coole Tyler Owens auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat und die dann auch eben wissenschaftlich an die Sache rangehen.
Genau, Tyler Owens muss man vielleicht ganz kurz nebenbei erklären. Ist ja der quasi YouTube-Star, der so ein bisschen erst als Antagonist eingeführt wird, der mit seinem Cowboy-Hut
ganz prollig daherballert, um diese Tornados zu jagen und ja.
Genau, und dann auch so Feuerwerk in den Tornado reinschießt und so. Er ist so der crazy Typ ist, der eher so wirkt wie so ein Hillbilly mit einem YouTube-Kanal, wird, glaube ich, an einer Stelle im Film auch gesagt.
Ja, und später erfahren wir erst, dass er dann Wissenschaftler ist.
Genau. Richtig, ja, genau. Also das ist sozusagen ein bisschen eine überraschende Wendung. Da denke ich eben, dass allein, dass diese wissenschaftliche Dimension überhaupt in dem Film drin ist, und natürlich ist es Science Fiction zu einem großen Teil, diese wissenschaftliche Lösung, wobei es natürlich auch Berater gab, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, um sicherzustellen, dass es nicht vollkommener Kokolores ist, was sie da machen. Aber teilweise ist es Science Fiction. Gerade wenn es eben darum geht, wie kann man so ein Ding auflösen, sind eben sehr theoretische Möglichkeiten.
Ich habe mich allerdings auch gefragt bei dem Film, inwiefern es vielleicht eben auch eine gewisse Unmöglichkeit gibt, die Klimakrise überhaupt wirklich zu erzählen in der Fiktion, weil es zum einen eben ja eher auch den Anspruch gibt in der Fiktion, dass Unterhaltung im Vordergrund steht und weniger die Vermittlung von einer bestimmten Realität. Und mir fallen viele Beispiele ein, bei denen ich immer, wenn es darum geht, wie viel wird die Klimakrise tatsächlich erzählt, ich immer ein bisschen enttäuscht bin am Ende, wenn ich mir angucke, was dabei rauskommt. Ob das jetzt hier bei Twisters der Fall ist, aber auch bei anderen Serien, die mir jetzt beispielsweise einfallen, Extrapolations oder wo eben über mehrere Dekaden bei Apple TV Plus das erzählt wird und da wirklich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Genres gearbeitet wird und viele verschiedene Perspektiven eingenommen werden. Aber auch bei so Filmen wie Don't Look Up geht es ja im Prinzip eigentlich dann auch nicht wirklich um die Klimakrise, sondern es geht eigentlich um eine bestimmte Art der Unterhaltung. Und ich frage mich eben, inwiefern Climate Fiction, also wirklich der Versuch, Klimaerzählung einzubauen, nicht immer daran scheitern wird, dass es einfach zu komplex ist.
Also
es
ist auf jeden Fall eines der Probleme. Also ich denke, eines ist, dass es eben zumindest in den USA für diese amerikanischen Filme ja nach wie vor umstritten ist, in der Form, wie es, denke ich, in Europa weit weniger der Fall ist. Aber da eben auch genau, dass es eben so langfristig ist und so über so einen großen Raum sich erstreckt, also dass es eben global ist und dass es in die Zukunft hineinreicht, dass es über mehrere Generationen das Problem des Klimawandels sich entwickelt. All diese Sachen sind halt schwierig einzufangen in einem Film, der dann 2 Stunden dauert und selbst eben in einer Anthologieserie wie Extrapolations. Ich denke schon, dass das Probleme sind. Trotzdem sehe ich das auch so, dass es erstaunlich ist, wie wenig der Klimawandel dann wirklich in den letzten 20 Jahren oder so vorgekommen ist. Also es ging so ein bisschen los mit einem Film, der sich wirklich direkt mit Klimawandel auseinandergesetzt hat. Das war damals Roland Emmerichs The Day After Tomorrow in 2004. Und ich denke nicht, dass es nochmal einen Film gab, der das so offensiv gemacht hat, wie Emmerichs Film damals. Und es gibt so einen Test, wenn ich das mal erwähnen darf, von Wissenschaftlern in den USA, der nennt sich der Climate Reality Check. Und der stellt im Prinzip zwei ganz einfache Fragen. Der stellt eigentlich nur die Frage, kommt Klimawandel überhaupt in einer einzigen Szene in einem Film vor? Und die zweite Frage ist sozusagen, weiß einer der Charaktere, einer der Protagonisten, dass das der Fall ist? Und selbst wenn man also so einen minimalen Test verwendet, wo es gar nicht die Handlung um Klimawandel gehen muss, es müsste nur mal im Hintergrund im Fernsehen laufen oder irgendjemand muss es in einem Dialog erwähnen, das würde schon reichen, um den Test zu bestehen. Und also das ist mein Kollege Matthew Schneider-Meerson und seine Kollegen, die haben eine Studie gemacht, wo haben sie sich 250 Filme in den USA angeschaut zwischen 2013 und 2022 und nur 9% dieser Filme haben das bestanden. Ja, dass nur sozusagen in irgendeiner Form Klimawandel überhaupt irgendein Hinweis gab und ein Protagonist.
Also so 20 von 250 dann so über den Daumen gepeilt.
Ja. Und das ist also schon sehr, finde ich, schon sehr bemerkenswert. Ja.
Ja, wobei genau in der gleichen Studie ja auch die Oscars nochmal sich angeguckt wurden und da sind es ja dann jetzt für 2024 23%, wenn ich das richtig erinnere, oder?
Also richtig, ja. Genau,
gibt es da schon so eine Tendenz?
Ja. Genau, ja. Also es ist dann, wenn man sich dann anschaut, welche Filme dann da dabei sind, ist man dann doch wieder verblüfft. Da gehört nämlich also ein Film, der den Test bestanden hat, ist zum Beispiel Barbie.
ja, genau, Kais guckt und ich genau.
Ja.
So.
Wo man jetzt ja sozusagen vielleicht
war
nicht,
das noch mal?
Genau, nicht sofort irgendwie. Und der andere ist Mission Impossible. Also das sind jetzt nicht explizite Klimafilme gewesen, wo vielleicht jeder sofort gesagt hätte, ja, da ging es total um Klimawandel. Aber die haben diesen Test bestanden im Sinne von, es hat irgendwie stattgefunden, es gab irgendeinen Hinweis und ein Protagonist hat es auch bemerkt, war sich bewusst dessen, dass es Klimawandel gibt.
Wahnsinn, genau. Ich bin gerade immer noch so völlig irritiert von diesem, dass du jetzt ein Mission Impossible gesagt hast.
Ja.
Das finde ich fast noch irritierender als Barbie, glaube ich.
Ja, aber es ist so, ja. Genau, also nur, dass man da nicht zu optimistisch wird. Also es ist wirklich ein sehr minimaler Test. Das ist so, das ist nach dem Bechdel-Test, der Bechdel-Wallace-Test, der vielleicht auch bekannt ist. Der ist 1985 von der Alison Bechdel, das ist eine amerikanische Autorin, entwickelt worden. Die quasi, der Test ging damals, da ging es um Gender und um die Repräsentation von Frauen. Und da war die Frage, gibt es mindestens zwei weibliche Charaktere in dem Film? Haben die ein Gespräch?
Und sprechen sie nicht über einen Mann.
Und sprechen sie nicht über einen Mann. Und
ja,
da war
ich glaube,
das
sie
eben.
Sie müssen
Namen haben.
Ja,
genau. Also zwei Charaktere mit Namen.
Ja. Und es ist eben auch so ein Minimaltest, wo man eigentlich denken würde, jeder Film schafft diesen Test. Und da war das eben, dann hat sich gezeigt, dass es ganz ähnlich ist. Und jetzt gibt es eben diesen neuen Test für den Klimawandel. Und da kommen ganz eigentlich ähnlich bedenkenswerte Ergebnisse bei raus.
Ja. Aber lass uns doch mal auf diese 9% der Filme gucken, die sich explizit mit oder ja mehr oder weniger explizit mit dem Klimawandel beschäftigen, die diesen Test zumindest bestanden haben oder bestehen. Und vielleicht auch nochmal so auf The Day After Tomorrow im Besonderen, weil ich finde, dass der auch so ein bisschen exemplarisch eigentlich steht dafür, wie im Kino mit dem Klimawandel umgegangen wird, dass der immer in so eine Art Endzeit-Szenario geframed wird sozusagen, was dann die Menschheit aber auch überlebt. Also es ist ja immer irgendwie was, wo es danach noch weitergeht irgendwie, mal mehr, mal weniger hoffnungsvoll, und das finde ich halt auch so spannend. Also ich finde, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dem Ernst der Klimakrise auch gar nicht so sehr gerecht wird, immer zu sagen, so ja, okay, sitzen wir halt aus, dann gibt es halt irgendwie dieses postapokalyptische Wasteland wie bei Mad Max, ist alles scheiße, aber Menschen gibt es immer noch. So, und das finde ich irgendwie so interessant, dass nie eigentlich auch dass die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass Menschen ja auch theoretisch aussterben könnten, weil die Temperaturen zum Beispiel überhaupt nicht mehr erträglich sind auf der Erde.
Also es gibt schon noch Filme, die das machen, also die so ein Szenario zeigen, in der die Menschen nahezu zumindest ausgestorben sind. So ist John Hillcoat's The Road, wobei da nicht hundertprozentig sicher ist, dass es sich wirklich um Klimawandel handelt. Oder in Deutschland der Tim Fehlbaums Hell ist auch so ein Film, der das macht. Aber so Filme gibt es wenig, weil es eben meistens, wenn dann Klimawandel eine Rolle spielt, Also wenn er wirklich eine offensichtliche Rolle spielt, dann geht es halt meistens in irgendeiner Form um Action. Oder wie jetzt bei Mad Max oder so, dann ist der Klimawandel dafür zuständig, dass Umweltkonditionen herrschen, die das Leben eben schwierig machen. Das ist dann eher so ein Setting, in dem eben Überleben schwierig wird. Und dann ist die Frage, wie überlebt man da dann eben trotzdem, kämpft um Wasser oder was auch immer es dann ist. Oder The Day After Tomorrow, weil du den erwähnt hast, das ist ja eben ein Film, wo auch ein Wissenschaftler in dem Fall versucht, möglichst viele Menschen zu retten vor einem abrupten Klimawandel-Event, wo dann die nördliche Hemisphäre einfriert. Also es wird immer, da ist Klimawandel eben immer entweder im Hintergrund oder es ist eben ein Antagonist, wo dann die Helden in irgendeiner Form zu hoch Leistung auflaufen müssen. Also dann ist es insofern wichtig für die Handlung. Es gibt viel weniger Filme, wo Klimawandel in einem etwas normaleren Leben sozusagen im Hintergrund stattfindet. Meistens wird es eben für Actionfilme verwendet oder für Thriller oder für andere Filme, wo es auch um Action geht, um Excitement geht, um einen Thrill geht. Und da in irgendeiner Form spielt dann eben Klimawandel mit.
Liegt es daran, dass es dann so eine Scheu davor gibt, die Klimakrise in der ganzen Dramatik zu erzählen, weil ja es sowas wie Climate Anxiety tatsächlich gibt und es dann Sorge gibt, na gut, dann gehen die Leute halt da nicht ins Kino oder wollen die Filme nicht sehen, weil es zu doll ist. Ich meine, es gibt ja auch genug Filme, die total brutal sind und die wir uns trotzdem gerne angucken. Oder ist das eine kollektive Verdrängung? Wie würdest du das sagen?
Ja, also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Dokumentarfilm und fiktionalen Formaten, weil bei einem fiktionalen Format, das sieht man jetzt ja schön an Twisters, da ist es eben so, dass selbst wenn das eigentlich ein absolutes katastrophales Szenario ist, ich meine, wenn solche Tornados quer durch Oklahoma oder andere Landstriche ziehen und da verwüsten und Menschen und Tiere töten, dann ist es einfach nur furchtbar, dann ist es einfach nur negativ. In so einem Film ist es aber, wie wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, natürlich auch aufregend und mit ganz vielen positiven Emotionen besetzt. Und das ist eben, was die Fiktion dann da eben leisten kann. Wenn es ein Dokumentarfilm ist, dann ist die Gefahr, in Anführungszeichen, dass eben dass es realitätsnäher ist und dass die Emotionen, die evoziert werden bei Zuschauern, eben dann eben auch viel stärker wirklich in diesem negativen Bereich bleiben, ist da vielleicht größer. Und da gibt es in den letzten Jahren auch sehr viele Kommentatoren, die sagen, wir müssen wegkommen davon. Ich meine, ich muss vielleicht eine Sekunde zurückgehen. Ein Film wie An Inconvenient Truth, damals der mit Al Gore, 2006, der hat einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt. Das war einer der einflussreichsten Dokumentarfilme überhaupt. Und das ist schon ein Film, der sehr alarmierend ist, den natürlich manche Menschen aber auch als alarmistisch empfunden haben. Und danach sind ganz viele Dokumentarfilme gemacht worden, die in so eine ähnliche Richtung gingen. Und da hat sich jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren eben auch so eine Art Gegenströmung entwickelt, wo die Leute sagen, wir brauchen kein Doom and Gloom mehr, wir brauchen jetzt hoffnungsvolle Filme, wir brauchen Filme, die nach vorne schauen und sagen, was können wir tun, wie können wir damit umgehen, also lösungsorientierte und hoffnungsvolle Filme. Das gibt es schon, aber man hört es schon auch in letzter Zeit mehr im fiktionalen Bereich, aber ich kenne es jetzt vor allen Dingen auch bei den Dokumentarfilmen, dass da so eine Forderung jetzt besteht, dass wir konstruktivere Filme sozusagen brauchen.
Ich finde es relativ spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es auch was ist, was in der Literatur so ein bisschen eine Rolle spielt. Also ich muss da jetzt irgendwie an ein Buch denken, was ich gerade gelesen habe, was Ende August erscheint, Plasmatropfen von Joshua Groß, ein deutscher Autor, der vor dem Hintergrund der Klimakrise eigentlich was anderes erzählt, bei dem es viel darum geht, irgendwie so zwischenmenschliche Verbundenheit. Ich muss aber auch an den Roman Wetter denken von Jenny Offel, eine amerikanische Autorin, der vor ein paar Jahren rauskam, der so vor dem Hintergrund der Klimakrise eigentlich von einer Protagonistin erzählt, die irgendwie versucht, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und aber auch irgendwie so mit diesem Gefühl des Unwohlseins so klarzukommen, was ihr so ein bisschen im Nacken sitzt. Denkst du, dass die Literatur da vielleicht näher am Puls der Zeit ist sozusagen, weiter vorangeschritten ist schon?
Ja, das denke ich schon. Also Es gab in der Literatur jetzt gerade auch im wissenschaftlichen Bereich, im literaturwissenschaftlichen Bereich, in dem ich da unterwegs bin, da gab es vielleicht vor 10 Jahren oder so, hat man das auch sehr oft gehört, dass fast alle Klimawandelliteratur immer dystopisch sei und Science Fiction und üblicherweise dann postapokalyptischer oder dystopischer Science Fiction und immer negativ. Und da hat sich dann aber in den letzten Jahren sehr viel getan, also auch international, würde ich mal sagen. Aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven wird zum Klimawandel geschrieben und auch wirklich nicht nur dystopisch oder nicht nur Science Fiction. Also der Roman Wetter von Jenny Offrill ist ein Beispiel von einem Roman, der da ganz anders rangeht, wobei das durchaus schwer zu verdauen ist, finde ich persönlich, dieser Roman. Aber es gibt unheimlich viele verschiedene Zugänge und da würde ich sagen, ist man diesbezüglich schon weiter. Woran das liegt, könnte ich mir vorstellen, das hat halt unter anderem eben auch mit Budgets zu tun, solche Filme, vor allen Dingen, wenn es eben fiktionale Formate sind, die sind eben sehr teuer und müssen sehr viel Geld am Boxoffice verdienen und da ist vielleicht eben auch weniger Risikobereitschaft ein ganzes Stück weit. Das könnte zumindest ein Faktor sein, der damit reinspielt.
Ich muss die ganze Zeit an einen Film denken. Das ist ein Dokumentar. Ich komme gerade auf keine andere Frage, weil ich die ganze Zeit nur daran denke, wie heißt es denn nochmal? Das ist, ich glaube, er ist erzählt entweder von Kate Blanchett oder von Julia Roberts. Und man sieht eben so eine Fahrt über Natur, also über Wälder. Und es ist aber eigentlich eine was sie sagt, ist im Prinzip, die Natur wird bleiben, der Mensch wird gehen. Selbst wenn wir unseren Lebensraum zerstören, wird die Natur noch bleiben. Und ich muss sagen, das war ein Moment, der mich fast ein bisschen erleichtert hat, was ich komisch fand als Gefühl, weil es ist ja eigentlich irgendwie eine dystopische Geschichte für die Menschheit, aber es hat was Erleichterndes im Sinne von, dass die Welt halt trotzdem existieren wird. Wir werden sie nicht komplett zerstören können, so ungefähr. Daran muss ich die ganze Zeit denken, aber ihr beide habt das wahrscheinlich jetzt nicht gesehen, weil eigentlich würde ich jetzt gerne den Namen nennen.
Ja, ich überlege jetzt gerade, welcher Dokumentarfilm das ist, aber ich kenne solche Formate schon auch und diese, ja, dass es eben auch fast tröstlich sein kann, die Vorstellung, dass der Mensch nicht die Erde zerstören wird, sondern dass ja, vielleicht der Mensch ausstirbt irgendwann und die Erde aber weiter bestehen wird und die Biosphäre sich irgendwie weiterentwickeln wird. Ja, ich finde, das ist ganz interessant, weil man ja dabei eigentlich über das Aussterben der eigenen Art irgendwie nachdenkt. Weiß ich nicht, vielleicht hat es mit Schuldgefühlen zu tun, mit dem Gefühl, dass man nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass wir eben in der sechsten Artensterben sind. Vielleicht hat es damit zu tun, dass einen das fast erleichtert. Ich kann das schon auch nachvollziehen, dieses Gefühl. Aber ob das dann wirklich so ist, wissen wir nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Planet irgendwie weiter besteht. Das, glaube ich, ist sicher. Aber in welcher Form natürlich die Biosphäre da sein wird, das wissen wir ja nicht. Aber ich finde es interessant, ja, dass es durchaus auch ein tröstlicher Gedanke sein kann für manche.
Es gibt ja auch so manche TheoretikerInnen, die sagen, es ist wichtig, dass wir uns genau diese Möglichkeiten vor Augen führen und einfach auch so ein bisschen so Trauer empfinden können für das, was verloren geht da. Also das ist ja nicht nur das Potenzial des Aussterbens des Menschen, sondern eben wirklich ganz viele Tierarten, die ja draufgehen und dass die Trauer darüber uns vielleicht irgendwie hilft, ins Machen zu kommen sozusagen. Denkst du, dass da Fiktion, Filme was bewegen können?
Ja, das ist jetzt für mich ein ganz spannendes Thema, weil ich ja im Moment gerade mit einem neuen Forschungsprojekt starte, wo wir jetzt hier in Freiburg Dokumentarfilme zeigen zu verschiedenen Themen, unter anderem auch zu Klimawandel. Da ist ein Film dabei. The Magnitude of All Things, das ist ein kanadischer Dokumentarfilm von Jennifer Abbott und da geht es um Klimatrauer und sie verbindet es ganz stark im Film mit ihrer Trauer um ihre Schwester, die an Krebs gestorben ist und sie verbindet es aber mit der Trauer, die Menschen empfinden, weil Arten aussterben, die indigene Bevölkerungen empfinden, weil die Lebenswelten, in denen sie aufgewachsen sind und in denen ihre Vorfahren gelebt haben, eben ja verloren gehen, zerstört werden. Und da geht es also ganz stark um diese Klimatrauer, die eben ein sehr schmerzhaftes Gefühl sein kann. Aber es geht im Film dann auch darum, dass daraus, also sie porträtiert da drin mehrere Menschen, die daraus eben auch in die Aktion kommen, auch in den Aktivismus sozusagen, etwas tun zu wollen aus diesem eigentlich ja schmerzhaften Gefühl der Trauer, aber die zuzulassen und sozusagen Trauerarbeit zu machen. Und die Menschen, die sie da porträtiert, die kommen, die gehen mit dieser Trauer eben um, indem sie aktiv werden, indem sie versuchen, sich positiv einzusetzen, dass zum Beispiel der Lebensraum um sie rum sich besser anpasst an den Klimawandel. Also Menschen, die einfach in die Aktion kommen. Und wir zeigen den Film zum Beispiel und haben dann als Gesprächspartnerin nach dem Film eine Psychotherapeutin, eine Psychologin, die sich darauf spezialisiert hat, mit Menschen zu arbeiten. Also ich denke schon, da können Filme so Anstöße geben. Und dann ist natürlich aber die Frage, was passiert nach so einem Anstoß? Ne? Also das ist ja auch mal so ein bisschen die Gefahr, so ein Film, der wühlt unter Umständen was auf, aber dann, was macht man dann damit? Ne? Also wenn es einfach nur aufgewühlt ist, dann ist es irgendwie schmerzhaft und dann weiß man vielleicht auch oft nicht, was man damit machen soll. Und das ist oft, denke ich, auch ein Problem sozusagen. Was ist der nächste Schritt, wenn er einen Film berührt hat? Wir gehen jetzt in dem Projekt zum Beispiel so damit um, dass man dann auch in einen Workshop geht. Das ist ja die Verena Heidenreich, diese Psychotherapeutin, die der Gesprächspartner ist für den Film. Die bietet dann auch einen Workshop an, wo man einfach praktische Techniken sozusagen lernen kann. Weil ich glaube, das betrifft schon viele Menschen, die eben auch Trauer empfinden und manchmal nicht so genau wissen, wohin mit diesen Gefühlen eigentlich. Ne?
Die können ja zum Beispiel auch ins Kino gehen und die Trauer bei Twisters betäuben mit ganz viel Krach.
Ja, ich glaube auch, da geht es eher ums Betäuben. Ja, da geht es nicht so sehr ums Ausleben und Nachdenken.
Finde ich eine super Idee, Twisters sich anzugucken gegen die Trauer, wobei ich nicht so ganz sicher bin, ob das funktioniert. Aber ja, ich bin ganz froh, dass wir hier gelandet sind, weil als ich jetzt gerade diese Doku erwähnte, von der ich leider den Namen nicht mehr weiß, habe ich gedacht, ach, das ist jetzt erstmal ein ganz schöner Downer, aber so wie Sie das jetzt gerade geframed haben mit dem Rahmen, den Sie da in Freiburg ist das, ne, diese Filmreihe gefunden haben, klingt für mich wie einen ganz sinnvollen Ansatz, dann danach ins Gespräch zu gehen.
Wir gehen jetzt aus dem Gespräch raus, glaube ich.
Genau, machen wir. Vielen, vielen Dank, Alexa Weik von Mosner, dass du mit uns gesprochen hast heute über die Klimaerzählungen und wie sie sich verändert haben.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und für das interessante Gespräch.
Ja, ich dachte, der Podcast ist schon vorbei, aber falsch gedacht. Wir sind immer noch da.
Wir sind noch da, weil wir haben noch einen Tipp für euch, der sehr, sehr gut zu diesem Thema Klimaerzählungen passt. Es geht darin um einen Podcast von Deutschlandfunk, der heißt 130 Liter.
Genau, 130 Liter beschäftigt sich mit Trinkwasser, mit der Frage, wie viel Trinkwasser wir verbrauchen. Und er schaut dahin, wo Trinkwasser mittlerweile gar nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit ist.
Ich war total überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass es diesen Streit um das Trinkwasser in Deutschland jetzt schon gibt.
Ich würde sagen, wir hören einfach mal in den Trailer rein, oder?
Ja.
Hä, kann ja gar nicht sein. Wie, kein Trinkwasser?
In Stuttgart vor unserer eigenen Nase ist unsere Wasserversorgung privatisiert worden.
Sie verursachen das Problem, Sie müssen das auch lösen.
Grundwasser in Deutschland wird knapper. Immer mehr Menschen hierzulande streiten darum. In Bayern, Berlin, eigentlich in jedem Bundesland. Dabei ist Wasser lebensnotwendig. Und zwar für uns alle. Deshalb habe ich mich mit den LandeskorrespondentInnen von Deutschlandfunk auf die Suche gemacht, um zu verstehen, wo in Deutschland schon heute Menschen dafür streiten, dass sie genügend Wasser bekommen.
Ich würde sagen, das ist so eine der größten Herausforderungen, vor der wir jetzt stehen in Berlin, alle gemeinsam.
Wir haben Geschichten aus ganz Deutschland gefunden. Denn für viele ist der Streit um unser Trinkwasser nicht mehr nur eine Schlagzeile aus den Nachrichten. Der Konflikt bestimmt ihr Leben jeden Tag.
Indem werden wir als Getränkehersteller deutlich schlechter gestellt als die öffentliche Wasserversorgung. Und da fühle ich mich jetzt ganz persönlich ungerecht behandelt.
Warum müssen wir denn die sein? Und Tesla darf seine Gigafabrik ausbauen.
This region has so much water. Look around you.
130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Der Podcast. Ab 12. Juli in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und uns könnt ihr erreichen unter lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Und hören natürlich da, wo es Podcasts gibt, überall und auch in der Deutschlandfunk-App. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.